Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, gerade was wir gesungen haben, dieses Lied vom Korn, das in die Erde fällt, ist eigentlich im Gesangbuch eine Zusammenfassung fast des Evangeliums, denn der Text passt in die Passionszeit. Es ist die Ankündigung, die Jesus selber ausspricht, welches Schicksal ihm bevorsteht. Und die Melodie, nach der wir singen, ist ein Weihnachtslied aus dem 15. Jahrhundert. Noël Nouvelet. Luther hätte gesagt, die gute Mär. Aber das macht auch Sinn, wenn man eben Anfang und Ende zusammen besingt oder zusammen anschaut. Ich habe es am Anfang gesagt, ich werde heute über den 2. Korintherbrief, den wir gerade schon gehört haben, meine Predigt halten, nicht über den Galaterbrief, der mich jetzt so lang beschäftigt hat, aber das ist manchmal auch ganz gut, dass man wieder aussteigt und woanders reinschaut. Ich lese es nochmal vor, was im ersten Kapitel in den Versen 3 bis 7 Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus schreibt das ziemlich zu Beginn dieses Briefs an die Gemeinde in Korinth. Es ist ein ziemlich persönlicher Brief. Und persönlich wird es ja immer dann, wenn man mit anderen im Konflikt steht. Und mit seiner Gemeinde in Korinth hatte Paulus eben seine Probleme. Die waren der Meinung, dass sie jetzt, wie es so schön heißt, selber groß sind und ihren Gründer nicht mehr in der Art und Weise brauchen, wie es am Anfang der Fall war. Seine Autorität als Apostel, die hatten sie deutlich untergraben, haben sie schwer in Frage gestellt. Und Paulus versucht nun mit diesem Brief, auch mit diesem Briefbeginn, etwas von seiner Autorität wieder zurückzugewinnen. Aber er will nicht nur seine Autorität deutlich machen, es geht noch ein ganzes Stück tiefer. Er will deutlich machen, wie Gott denn wirklich ist. Und manchmal ist das ja nötig. Ich meine, wir Menschen sind ja immer in der Gefahr, dass wir unser eigenes Gottesbild uns zimmern. So den liebevollen Großvater, der uns alle Wünsche erfüllen soll. Oder. Ja, bei den Korinthern, da war es eben so, dass sie sich ein Gottesbild zusammengezimmert hatten, das von einem strahlenden, über alles siegenden, tollen Typen ausgeht. Und es ist klar, dass so etwas, was in die Überheblichkeit führt, mit Paulus eigentlich nicht zu machen war. Das widersprach er auch seiner eigenen Lebenserfahrung. Er selber war ja auch kein strahlender Siegertyp, sondern auch ein Mensch wie du und ich, ein Mensch, der mit Problemen an vielen Fronten sein Leben lang zu kämpfen hatte. Kein Sieger, keiner, der voranzieht mit klingendem Spiel. Und so war auch das Bild, das Paulus seiner Gemeinde wieder vermitteln wollte, das Bild des Jesus Christus, der eben den Weg der Leiden gegangen ist. Und das hat ihn verbunden. Er war überzeugt, ich gehöre zu Jesus Christus. Und der ist nun mal wirklich kein strahlender Siegertyp. Und das, so sagt Paulus, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Und weil dieser Gott kein strahlender Siegergott ist, kann er ein Gott des Trostes sein. Weil der strahlende Sieger, der fügt ja anderen Leid zu. Gott aber trägt die Leiden mit. In seinem Sohn geht er im Leid sogar voran. Aber wer leidet und weiß, wie Leid ist, der kann eben auch trösten. Das ist die innere Logik, die Paulus seiner Gemeinde in Korinth versucht deutlich zu machen. Und oben drüber steht der Leitsatz: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und da merkt man schon, was für Paulus alles zusammengehört. Trübsal, Trost. Leiden, Hoffnung. Das ist ein eng zusammengeschnürtes Paket. Das eine soll's und kann's nicht ohne das andere geben. Aber wenn man das so hört, diese Gegensatzpaare so eng zusammengeschnürt, dann kommt auch uns Heutigen schon der Gedanke, es könnte ja unangenehm klingen oder gar unangenehm auch sein. Ist ja ganz normal. Jeder von uns wünscht sich doch, dass alles gelingt, dass alles gut geht, dass alles schön ist, dass alles angenehm ist. Das liegt ganz tief in uns Menschen drin. Also das Schöne, das Strahlende. Nicht umsonst haben so diese Zeitungen, in denen aus irgendwelchen strahlenden Königshäusern berichtet wird, von Prinzessinnen und Königinnen und Großherzoginnen und was es sonst noch alles gibt, seit undenklichen Zeiten entsprechende Konjunktur. Weil wir Menschen uns nach dem Strahlenden und Schönenden natürlich sehnen. Und welches Mädchen wollte nicht zumindest einmal im Leben Prinzessin sein? Oder welcher Junge nicht Prinz? Aber die Wirklichkeit steht dagegen. Und Paulus steht auch dagegen, wenn er hier von Trübsal und Leiden spricht. Und da steckt natürlich auch eine Menge Erfahrung drin, weil dieses Leben, wie es in bunten Blättchen dargestellt wird, mit ewig strahlendem Blendax-Lächeln, das gibt's nun mal nicht. Es gibt ja immer etwas, was besser laufen könnte als das, wie es gerade geht. Da will ich jetzt keinen Teufel an die Wand malen, pessimistisch bin ich eigentlich nicht, aber eben auch nur eigentlich. Und gleichzeitig wissen wir ja und wissen es ganz genau, dass das berühmte Gesetz, das nach Murphy benannt wird, gilt. Und das lautet ganz einfach: Wenn etwas schief gehen kann, dann geht's schief. Unweigerlich. Im Kleinen wie im Großen, da können Lebenspläne, die man gut aufbereitet und gut begonnen hat, sich verändern, können zusammenbrechen, können Veränderungen ins Leben hineinwirken, mit denen man in keiner Weise gerechnet hat, kann eine langfristige Planung kurz vorm Erreichen des Ziels sich auflösen wie eine Seifenblase. Und dann macht man Gott dafür verantwortlich. Und so haben es die Korinther auch gemacht, weil sie diesen strahlenden Gott wollten. Aber weil wir auf der anderen Seite diese Erfahrung haben, dass nicht immer alles so glatt geht, wie wir es uns wünschen, gerade deswegen ist Gott in Jesus Christus bei uns Menschen angekommen. Da sind wir wie bei dem Lied am Anfang, Weihnachten und Passionszeit gehört zusammen. Der runtergekommene Gott, der so anders ist als die ganzen Bilder und Vorstellungen, die die Menschen sich bis dahin gemacht hatten. In der Antike hat man sich seine Götter ja oftmals auch in Stein gemeißelt. Und es war garantiert kein preisgünstiger Sandstein aus Burg Breppach, sondern das war Marmor und Edles, weil man die Götter zum Strahlen bringen wollte. Und diese Tradition hatten die Korinther anscheinend immer noch im Hinterkopf. Da passte ein Gott, der leidet, und ein Gott, der herunterkommt, nicht so ganz dazu. Und genau da setzt Paulus an mit dem Gott des Trostes. Und er will ihnen sagen, da in Korinth, wenn ihr das Leiden aushaltet und wenn es vielleicht auch nur Mitleid mit dem Gründer der Gemeinde ist, mit Paulus, dann ist Christus auf eurer Seite. Dann ist er bei euch, wenn ihr durchs Leiden geht, aber eben auch bei der Auferstehung. An anderer Stelle schreibt Paulus ja, dass wir durch die Taufe in den Tod getauft sind, damit wir dann an der Auferstehung teilhaben. Natürlich ist es ein bisschen ein gefährliches Terrain, das gebe ich jetzt zu, wenn man so einen Zusammenhang erstellt und sagt, es gibt so einen Mechanismus. Je mehr Leiden, desto mehr Nähe zu Christus. Hat sich über längere Zeit auch durch die Kirchengeschichte gehalten, bis hin zu selbstverletzerischen Methoden, weit ins Mittelalter hinein, bis in die Neuzeit. Das glaube ich jetzt nicht. Aber die innere Bereitschaft, Leiden durchzustehen, die innere Bereitschaft, im Leiden Christus an die Seite zu lassen, sei es auch nur ein kleines Wehwehchen. Das ist es, was Paulus seiner Gemeinde sagen will. Aber nicht nur bei den kleinen Wehwehchen. Spätestens dann, wenn wir Menschen mit dem, was wir tun und heilen und gestalten können, an unsere Grenzen geraten. Wenn etwas sich nicht mehr aufhalten lässt, was wir nur zu gern aufhalten würden. Spätestens dann, wenn wir es selber nicht überwinden können, merken wir, wie sehr wir Christus an unserer Seite brauchen. Und nicht nur deswegen, hoffe ich, weil uns nichts anderes überbleibt. Paulus und seine Korinther, das ist so eine Liebesbeziehung, die in eine Krise geraten ist, wo er hineinschaut und Informationen bekommt und sagt, sind das noch die Menschen, denen ich die Botschaft von Jesus Christus gebracht habe? Ist das noch dieser Christus, den ich ihnen vor Augen gemalt habe? Oder ist das etwas, was auf dem Weg zu einem Götzen ist? Der Paulus verhält sich da wie ein freundlicher und liebevoller Vater, der sieht, dass seine Kinder nicht in der Spur laufen. Und der ihnen eine gute und eindringliche Predigt hält. Anders, als es bei uns im Sprachgebrauch der Fall ist, ne? Wenn da jemand nicht so spurt, und da habe ich 3 Tage lang auf den eingepredigt und er hat nicht gehört, ne? Predigt will schon, dass sie gehört wird, dass sie etwas in Bewegung setzt. Und gleichzeitig ist die Botschaft, die Paulus da spricht, nicht einfach anzunehmen. Es ist nicht angenehm, Leid zu sehen. Es ist alles andere als angenehm, Leid am eigenen Leib zu erfahren. Und da haben wir Menschen gute Ausweichmechanismen entwickelt. Da schützen wir uns manchmal selber davor, soweit es geht. Aber dann kommt's zu eigenartigen Situationen, dass derjenige, der Schmerzen leidet, sein Gegenüber tröstet, dass der Sterbende die tröstet, die an seinem Bett sitzen und nicht umgekehrt. Ganz paradox. Es ist der Gott des Trostes, den Paulus den Korinthern vor Augen malt. Der Gott, der nicht als Superheld durch die Geschichte geht, sondern bei den Menschen sein will. Und da, wo Leid ist, ist der, der durch das Leid gegangen ist, ganz besonders nah. Weil er aus Erfahrung mitgehen kann. Mit einem Leid, das Menschen ihm zugefügt haben, aber das gleichzeitig zu Gottes Plan gehörte. Wenn Paulus vom Gottes Trostes spricht, dann ist es keine billige Vertröstung auf morgen oder übermorgen, sondern er will deutlich machen, schaut euch um. Gott geht mit euch. Nicht eben als strahlender Sieger, sondern als der, der eure Herzen tröstet und heilt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.